Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Erinnern Sie sich vielleicht noch an Eife, an diesen fast vergessenen Star der Hamburger 68er? Damals nämlich hat der Mann innerhalb von nur 2 Monaten die gesamte Stadt mit Graffitis und Sprüchen überzogen wie Wählt Eife oder Eife for President auf Verkehrsschildern, auf Briefkästen, in öffentlichen Toiletten oder über Werbeplakate. Damit gilt er als wahrscheinlich erster Graffiti-Künstler Deutschlands. Auf den manischen Höhepunkt seiner Karriere folgte die Einweisung in die Psychiatrie. Eife war nämlich mit seinem Fiat in die Wandelhalle des Hauptbahnhofs gefahren, um dort die Freie Republik Eife auszurufen. Daraufhin wird er weggesperrt, falsch behandelt und nimmt sich schließlich völlig gebrochen das Leben. Eife for President, alle Ampeln auf Gelb, so heißt auch ein Band mit DVD, der gerade erschienen ist. Und vor der Sendung habe ich mit dem Regisseur des Films und Mitherausgeber des Bandes, Christian Bau, gesprochen und ihn gefragt, wie und wo er eigentlich auf Peter Ernst Eife gestoßen ist.
Puh, das ist eine lange Geschichte, ich mache es kurz. Ja. Ich bin auf ihn gestoßen, als er aktiv war. Er war nicht, wie Sie sagten, 2 Monate aktiv, er war, glaube ich, nur 2 Wochen aktiv. Das ist das Unglaubliche an ihm. Ich war zu der Zeit Student an der Kunsthochschule in Hamburg und habe Film studiert. Und da war er natürlich, 68, im Mai war er das herausragende, neben allem anderen, aber ein für mich herausragender Typ, der eben in kurzer Zeit so auffällig war und auffällig wurde. Und wir an der Kunsthochschule fanden das aufregend. Und ich besonders. Ich fand das ganz unglaublich.
Er muss mit einer unfassbaren Energie durch die Stadt gerannt sein. Ein Zeitzeuge in Ihrem Film berichtet, dass er wirklich Tag und Nacht wie aufgezogen mit seinem Filzstift durch Hamburg rannte und dabei das Essen und Schlafen scheinbar auch vergessen hatte. Warum tat er das? Was waren seine Motive?
Ja, das versuchen wir in dem Film und jetzt auch in dem großen Buch herauszubekommen und rauszuarbeiten. Das ist eigentlich unklar und immer unklar geblieben. Deswegen ist er eigentlich oder deswegen ist er wahrscheinlich auch so vergessen worden. Und er war unterwegs, weil er vielleicht sowas wie eine Mission hatte oder eine Idee hatte, wie er berühmt werden könnte und wie er die Leute darüber in Unruhe versetzen könnte mit seinen Sprüchen.
Jetzt war er Adoptivkind, sein Ziehvater ein hochkarätiger Nazi und Hamburger Fregattenkapitän, ein geachteter Mann in der Hamburger Gesellschaft. Und offenbar hatte dieser Eife den Eindruck, er könne dem Erbe auf traditionelle Weise vielleicht nicht gerecht werden. Was war er sonst für ein Typ? Also wie haben ihn Zeitzeugen erlebt? Er muss schon ziemlich skurril gewesen sein, oder?
Ja, er trug so eine ganz wie so ein Angler, so ein Anglerhut oder ein Pepita-Hut, sowas. Und dann immer ein Anzug, ein Schlips, weißes Hemd, Brille, sah eigentlich relativ normal aus für die damaligen Verhältnisse, also unter den Studenten jedenfalls. Und also Peter Schütt und einige andere schildern ihn auch als merkwürdig und sie glaubten eben auch, dass er eventuell vom Verfassungsschutz sei. Und immer der Außenseiter, also auch in dieser Außenseitergesellschaft, dieser Gruppe der Aufmüpfigen, war er der Außenseiter, weil er sich auch über diese Aufmüpfigen noch mit denen noch seinen Spaß hatte und sich über sie lustig machte.
Sie haben eine ganze Reihe von wirklich interessanten Zeitzeugen ausgegraben und gemeinsam ergibt das so eine Art Mosaik, wie der Eife wohl gewesen sein könnte. Besonders eindrucksvoll ist der Bericht einer Fachverkäuferin für Dessous, für Unterwäsche. Die wohnte in der direkten Nachbarschaft und offenbar kam Eife regelmäßig hierher und machte ihr auch irgendwann den Hof. Wir hören mal einen Ausschnitt aus ihrem Bericht.
Was heute eine Normalität ist, Dessous zu verkaufen, war zu dermaligen Zeit für einen Herrn, der dann kam, doch schon etwas merkwürdig. Und auch diese direkten Fragen, die er immer wieder stellte, ob das mit der Größe richtig ist, ob das eine Handvoll ist oder weniger als eine Handvoll. Und dann kam er täglich, also in der Woche mindestens 3-mal, um mich zu begrüßen. Da brachte er mir rote Rosen mit. Und dann war es schon so, wenn er vorne kam, dann rief Frau Münster, Blankenfeld, untertauchen. Ich also unter den Tresen runter. Und dann die Treppen runter. Ja, das glückte mir natürlich nicht laufend.
Und da wird ja auch schon deutlich, irgendwann fängt diese Frau doch an, an Eifes Verstand zu zweifeln. Wie sehen Sie das in der Retrospektive? War Eife möglicherweise einfach verrückt?
Nein, auf gar keinen Fall. Also er war nicht verrückt, er war besonders. Er hatte vielleicht Schübe, aber man muss ja sagen, dass die ganze oder große Teile der APO, ich meine, oder wir alle, das war ja wie ein Schub, nicht ein psychischer Schub, aber ein Schub, der uns in Bewegung setzte. Und bei Eife war es eben dieses etwas Manische, dieses Tag und Nacht unterwegs sein und mit dem Filzschreiber eben, das war ja was völlig Neues. Und aber er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht verrückt.
Es muss einen richtigen Mythos um Eife in Hamburg gegeben haben. Überall standen Leute vor seinen kryptischen Forderungen und rätselten, wer dieser Mann wohl sei. Und als seine Graffitis dann aufhörten, da machte man sich richtiggehend Sorgen. Eine Szene, das ist eine Szene, die es sogar bis in Uwe Timms Roman Heißer Sommer geschafft hat. Was hat denn Eife mit seinen Sprüchen vermocht? Worin bestand seine subversive Kraft?
Ja, das ist eben das Merkwürdige, dass er überhaupt dahin nicht hineinpasste. Er passte ja auch nicht in die Zeit hinein. Die Wände waren ja noch, die Hauswände und alles war ja noch sauber, unbefleckt eigentlich zu dem Zeitpunkt. Und er fing an, gegen dieses Saubere, gegen dieses Unbefleckte anzugehen und eben das vollzuschreiben und eben die Wände für sich zu erobern und die Plakatwände und die Hauswände und die Telefonzellen und alles war beschriftet und das haben die Leute gesehen und er war auch nicht so dumm und hat das irgendwo in einem Vorort von Hamburg gemacht, wo kein Mensch lebt oder guckt, sondern er hat es im Zentrum gemacht, dort an den U-Bahnen, wo die Leute ein- und ausgingen und die Ständen natürlich in der Nähe des Audimax und so. Er war genau an den Orten, wo es lebendig war und dadurch, dass er diese Orte beschriftete, wurden sie ja noch lebendiger.
Herr Bau, ist denn eigentlich Eife heute noch ein Begriff in der Sprayer- und Graffiti-Szene? Wird er da eigentlich noch verehrt?
Nein. Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Die Leute kennen ihn nicht. Und das ist ja auch damals schon 1995, Anfang der 90er Jahre, unser Wunsch gewesen mit dem Film, mit dem Dokumentarfilm Eife for President, ein bisschen Licht hineinzubringen und weil es auch nichts über ihn richtig gab. Es gibt nur dieses kleine Büchlein von Uwe Wandrei und Peter Schütt 1968 rausgebracht, als er in der Psychiatrie war, um ihm Geld zukommen zu lassen und so. Da wurden seine Sprüche veröffentlicht, aber das ist ein ganz kleines Bändchen gewesen und auch eine ganz kleine Auflage handgemacht und ist heute nur noch bibliophil zu bekommen. Und dann haben wir, Arthur Dickhoff und ich, Anfang der 90er Jahre gedacht, Mensch, das ist eigentlich ein tolles Thema und würde sich lohnen. Und haben dann angefangen, überhaupt Leute zu suchen, die sich noch an ihn erinnern. Und auch die Tochter tauchte dann auf von Eife. Und so haben wir versucht, ein Mosaik zusammenzubauen, was uns teilweise gelungen ist.
Also, das ist Ihnen auf jeden Fall gelungen. Ich habe mehrere Stunden mit Eife verbracht und bin völlig fasziniert. Jetzt sagen Sie, der Film ist bereits 1995 entstanden. Warum haben Sie sich eigentlich dazu entschlossen, jetzt noch einmal das Kapitel Eife anzugehen?
Naja, wir haben natürlich gemerkt, dass er immer noch nicht weiter bekannt war. In einigen Spezialkreisen war er dann vielleicht schon bekannt und so, aber nicht weiter. Und wir dachten, eigentlich müsste man, wir haben auch so viel Material eben noch gehabt. Wir haben ja auch in der Zeit dann von 95 bis jetzt weiter gesammelt, alles über Eife. Und hatten so viel Material, dass wir dachten, es würde sich lohnen, noch eine zusätzliche Informationsquelle herzustellen. Das war eben ein Buch und hatten dann eben einen sehr, sehr guten Verleger, Theo Bruns, gefunden vom Assoziationsverlag, Assoziation A Verlag. Und der wollte das gerne machen, weil er hatte vorher schon ein Band über den Hamburger Sprayer OZ oder OZ herausgebracht, der ja über die Grenzen Hamburgs hinaus bekannt ist. Und so passt dieses neue Buch eigentlich auch in seine Verlagsserie. Und es ist eben so, dass dieser Film ist ja auf Zelluloid gedreht und damit nicht mehr abspielbar, weil die Kinos keine Projektoren mehr haben. Deswegen musste er digitalisiert werden. Und wir haben dann gesagt, ach, wir lassen ihn jetzt digitalisieren. Das kostet viel Geld, aber das ist uns gelungen, auch mit der Kinemathek Hamburg und der Behörde hier, der Kulturbehörde, das zu finanzieren. Und dachten, so wäre der Film wenigstens schon mal für die Nachwelt gerettet. Und jetzt noch mit dem Buch dazu haben wir gedacht, naja, es könnte vielleicht sich doch weiter herumsprechen und er könnte über die Grenzen Hamburgs hinaus bekannt werden. In Berlin zum Beispiel bei Redakteuren vom Deutschlandradio Kultur und so weiter. Und es ist eben so, das war interessant, ich hatte dann vor, sagen wir mal, 2 Jahren, habe ich einen Artikel gefunden, der von einer Engländerin geschrieben ist, Frau Davis, die arbeitet an der Universität London, und die hat einen Artikel, einen langen Text über Eifel geschrieben. Die ist Engländerin und hat geschrieben, die Zusammenhänge ihrer Meinung nach zwischen Eifel und den französischen Situationisten. Und das hat mir sofort gefallen. Und ich fand das natürlich unglaublich, dass sowas von einer Engländerin geschrieben wird und veröffentlicht wird und in Hamburg nicht mal alle Leute wissen, wer Eifel war. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss es in einem Buch und der Artikel muss in einem Buch. Und habe dann noch andere Leute gefunden, die geschrieben haben, wie Christoph Twickel und Jorin Reznikow, die über die Bewegung, also von Eifel hinaus, über seine Bedeutung geschrieben haben.
Rebell mit Filzstift oder Hofnarr der Apo über den so rätselhaften wie faszinierenden ersten Graffiti-Künstler aus Hamburg ist jetzt der Band Eifel for President, alle Ampeln auf Gelb, mit beigelegter DVD erschienen. Christian Bau hat den Band gemeinsam mit Arthur Dieker herausgegeben. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, bitteschön.